Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Irgendwo in den Weiten des Weltalls hat ein Forschungsteam einen Planeten entdeckt, der eigentlich gar nicht existieren dürfte. Zumindest nicht, wenn es nach dem Standardmodell zur Planetenentstehung geht. Doch dazu gleich mehr. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Mücken, die trotz eines Todesgens in der Natur überlebt haben. Und zu Beginn werfen wir einen Blick auf die digitale Welt. Dort sorgen gerade zwei Schlagwörter für Wirbel: Quantencomputer und künstliche Intelligenz. Beide haben das Potenzial, Wirtschaft und Gesellschaft gehörig umzukrempeln. Manche Forschungslabors aber, die gehen schon den nächsten Schritt. Dort tüftelt man daran, KI und Quantenrechner zu kombinieren, mit dem Ziel, noch mächtigere Algorithmen zu erhalten. Der aktuelle Forschungsstand wurde in dieser Woche in Freiburg diskutiert, auf der Herbsttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Von dort berichtet Frank Grotelüschen.
Ja, also Quantencomputing ist ja für viele Leute erstmal sehr, sehr abstrakt. Eine akademische Sache, die super gut klingt, und es gibt ganz viele Gerüchte über Quantencomputer, was denn Quantencomputing alles kann und dass es so eine Superpower ist.
Gerüchte sind zwar zuweilen übertrieben, doch bei denen über den Quantencomputer ist einiges dran. Tatsächlich könnte er bestimmte Rechenoperationen ungleich schneller ausführen als heute der beste Supercomputer, sagt Stefanie Bartz, Physikprofessorin an der Uni Stuttgart. Besonders für rechenintensive Aufgaben scheint er prädestiniert, vielleicht auch für manche Algorithmen der künstlichen Intelligenz.
Genau, die Idee ist, dass für bestimmte künstliche Intelligenz-Anwendungen hohe Rechenleistungen nötig sind und klassische Computer an die Grenzen gelangen können. Und die Idee ist, dass wir jetzt Quantenalgorithmen nehmen und so Verfahren ermöglichen, mit denen klassische Computer möglicherweise an die Grenze gelangen könnten.
Inwieweit lassen sich Quantencomputer und künstliche Intelligenz miteinander verheiraten? Diese Frage will Bartz in einem 19-Millionen-Euro-Projekt ausloten, bei dem auch diverse Industriepartner mitmischen. Das Problem: Die heutigen KI-Algorithmen sind nicht direkt auf die Quantenebene übertragbar, denn ein Quantencomputer tickt ganz anders als ein PC.
Quantencomputer funktionieren mit sogenannten Qubits, das heißt, wo ein klassisches Bit im Zustand 0 und 1 sein kann, kann ein Qubit in einer sogenannten Überlagerung sein. Das heißt, im Prinzip kann es unendlich viele Zustände gleichzeitig annehmen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach einen klassischen Algorithmus nehmen, kann sagen, ich schreibe ihn jetzt oben auf einen Quantencomputer, sondern ich muss für Quantencomputer Algorithmen komplett neu entwickeln.
Dabei gibt es erst einmal grundlegende Fragen zu beantworten. Welche Art von KI-Algorithmen könnte sich überhaupt für den Quantenrechner eignen, welche eher nicht? Ein paar Ideen jedenfalls hätte Stefanie Bartz schon mal.
So, als erstes denkt man an Optimierungsprobleme beispielsweise. Das heißt zum Beispiel Optimierung von Netzwerken. Das zweite ist im Prinzip eine Anwendung, wo man Anomalieerkennung machen kann. Das heißt, wenn man jetzt an ein Verkehrsproblem denkt und erkennen muss, ob eine Situation jetzt normal ist oder nicht normal. Das sind so Anwendungen, wo es Quantenalgorithmen gibt, von denen man denkt, dass sie einen Vorteil bieten können.
Das Interesse der Firmen sei groß, meint Bartz. Das zeige die große Zahl der Projektpartner. Einen Haken aber hat die Sache: Es ist noch kein richtiger Quantencomputer auf dem Markt. Es gibt nur Laborprototypen mit bislang begrenzter Leistung.
Das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt,
sagt Maria Schuld. Auch sie arbeitet an der Verquickung von KI und Quantencomputer, und zwar an der Universität von KwaZulu-Natal in Südafrika. Um zu prüfen, ob ein KI-Algorithmus auf einem Quantenrechner läuft, ist ihr Team vor allem auf mathematische Studien angewiesen und auf Computersimulationen, bei denen ein gewöhnlicher Rechner so tut, als wäre er ein Quantencomputer. Klingt ein wenig nach Trockenschwimmübungen.
Ja, aber es fühlt sich gar nicht so an, weil man dann doch viel mit den Simulationen, mit der Mathematik, man hat schon viele Wege, mit denen man die Dinge beschreiben kann. Also es fühlt sich nicht so an wie Trockenschwimmen, aber es ist trotzdem eine große Herausforderung.
Unter anderem arbeitet Schuld an folgender Frage: Sollte man den gesamten KI-Algorithmus auf dem Quantenrechner laufen lassen oder nur die besonders zeitintensiven Rechenschritte?
Es gibt da auch eine Software, wo man sozusagen die Machine Learning Software mit diesen Quantencomputing Simulatoren verbinden kann und sozusagen einfach ein großes neurales Netz bauen kann und dann auf einmal im Hintergrund einfach ein paar Teile davon auf dem Quantencomputer laufen lässt.
Eines jedenfalls ist klar: Das Feld steckt noch in der Findungsphase. Die Hochzeit zwischen Quantencomputer und künstlicher Intelligenz will gut vorbereitet sein.
Frank Grotelüschen war das über das dynamische Duo aus KI und Quantentechnologie. 8 Planeten umkreisen die Sonne, vom felsigen Merkur bis zum Eisriesen Neptun. Erst im Jahr 1995 hat man erstmals Planeten entdeckt, die zu einem anderen Zentralstern gehören, sogenannte Exoplaneten. Seitdem hat ein regelrechter Forschungsboom eingesetzt. Über 4000 dieser Himmelskörper wurden mittlerweile erfasst, manche wohl auch mit erdähnlichen Bedingungen. Uns ist das mittlerweile eigentlich keine Meldung mehr wert. Nun präsentiert aber ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Science einen recht exotischen Exoplaneten. Mit einer Forscherin, die an der Entdeckung beteiligt war, habe ich vor der Sendung telefoniert, mit Dr. Sabine Reffert, Privatdozentin an der Universität Heidelberg. Ich wollte wissen, wodurch sich dieser Planet namens GJ5312b auszeichnet.
Der zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders schwer ist und dabei gleichzeitig um einen besonders leichten Stern kreist, einen M-Zwerg, was ein extremes Massenverhältnis bedeutet von dem Planeten zu dem Stern. Solche schweren Planeten um solche leichten Sterne hat man bisher noch nicht entdeckt.
Also was die Masse angeht, haben der Stern und der Planet, der ihn umkreist, sozusagen die Rollen vertauscht. Normalerweise hätte man im Zentrum einen sehr schweren Stern und dann in der Umlaufbahn einen leichten Planeten.
Ja, der Stern ist zwar immer noch deutlich schwerer als der Planet, aber der Stern, um den unser Planet hier kreist, hat eine Masse von ungefähr einem Zehntel der Sonnenmasse und der Planet hat ungefähr die halbe Jupitermasse. Und das beides zusammen ist ein extremes Massenverhältnis von ungefähr 0,4%. Das hat man halt bisher so noch nicht gesehen.
Können Sie sagen, um welche Art eines Planeten es sich denn handelt? Also einen Gesteinsplaneten, so wie die Erde, oder einen Gasriesen, so wie zum Beispiel der Jupiter?
Aufgrund der Masse von ungefähr einer halben Jupitermasse muss es sich auf jeden Fall um einen Gasriesen handeln, so ähnlich wie Jupiter oder die anderen Gasriesen im äußeren Sonnensystem.
Dieses Massenverhältnis ist also sicher ein Kuriosum, aber was können Sie denn als Planetenforscherin aus der Existenz solch eines Systems lernen?
Das extreme Massenverhältnis hat Konsequenzen für die Theorie der Planetenentstehung. Nach dem gängigen Modell der Planetenentstehung kann so ein schwerer Planet an der Stelle, wo wir ihn beobachten, eigentlich gar nicht entstehen. Das heißt, wir müssen unsere Theorien verändern.
Planeten entstehen ja üblicherweise aus der sogenannten protoplanetaren Scheibe. Also das ist eine diskusförmige Wolke aus Gas und Staub. Die verdichtet sich dann und bildet zunächst Planetenkeime, die dann weiter wachsen. Man geht davon aus, dass sich in dieser Scheibe höchstens 10% der Sternenmasse befinden. Was bedeutet denn nun die Entdeckung dieses riesigen Exoplaneten für dieses Modell der Planetenentstehung?
Ja, dieser große Planet kann nicht nach diesem gängigen Modell der Planetenentstehung entstanden sein, wo sich erst solche Kerne bilden, wie Sie gesagt haben, von ungefähr bis zu 5 Erdmassen und danach Gas aus der Akkretionsscheibe akkretieren würden. Das geht nicht, da kommt man mit dem Material, was in dieser Scheibe um den leichten Stern ist, nicht weit, nicht zu solchen hohen Massen. Das heißt, man muss die Theorie verändern. Und die Idee gibt es schon länger, aber die Idee, die jetzt durch diese Entdeckung dieses Planeten wieder hervorgekramt wird, ist, dass wahrscheinlich die Scheibe durch ihre eigene Gravitation fragmentiert und aus einem dieser Fragmente, die dabei entstehen, dieser Planet entstanden sein muss.
Wenn man sich die verschiedenen Planetensysteme, die mittlerweile bekannt sind, anschaut, stellt unser Sonnensystem mit seinen 8 Planeten, 4 Gesteinsplaneten, also 4 Gasplaneten, ein typisches System dar?
Wenn man es mit den bisher bekannten Planeten oder Planetensystemen vergleicht, ist es immer noch die Ausnahme. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Planeten, viele Systeme, die ganz anders aussehen auch als das Sonnensystem. Das hätte man bis zur Entdeckung des ersten Planeten 1995 sich so gar nicht vorgestellt. Das hatte man eigentlich gar nicht erwartet. Also die Vielfalt der bekannten Planetensysteme ist sehr, sehr groß. Es gibt zum Beispiel riesige Planeten, Gasriesen, die sehr nah an ihrem Stern stehen mit nur wenigen Tagen Umlaufzeit. Das kennen wir aus dem Sonnensystem überhaupt nicht und hatte man zunächst auch gar nicht so erwartet.
Sagt Dr. Sabine Reffert von der Universität Heidelberg. Die Gelbfiebermücke kann eine ganze Reihe von Krankheiten übertragen. Und weil es ohne Mücke keine Ansteckung gibt, bekämpfen die Gesundheitsbehörden schon seit Jahrzehnten die aggressiven Stecher. Und seit einiger Zeit geschieht das auch mit Hilfe der Gentechnik. So lassen sich etwa männliche Gelbfiebermücken erzeugen, deren Nachwuchs sicher dem Tod geweiht ist. Einige dieser Insekten wurden bereits im Nordosten Brasiliens, in der Region Bahia, in die Natur entlassen, um die dortige Zika-Epidemie zu bekämpfen. Unabhängige Forscher haben nun aber herausgefunden, so todsicher wie angepriesen war die Methode doch nicht. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Wenn jemand ein neues gentechnisches Verfahren testet, sollte Begleitforschung eine Selbstverständlichkeit sein. In der brasilianischen Stadt Jacobina war das jedoch nicht vorgesehen. Dort wollten die Behörden Gelbfiebermücken freisetzen, die die britische Firma Oxitec genetisch verändert hatte, sodass die Tiere ein tödliches Gen in sich tragen. Jeffrey Powell von der Yale University in New Haven, Connecticut, erfuhr von den Plänen.
Ich hatte Leute von Oxitec gefragt, habt ihr je daran gedacht, dass ihr die Folgen der Freisetzung untersuchen müsst? Sie antworteten, nein. Als ich dann erfuhr, dass die Freisetzung anstand und ich ohnehin in Brasilien arbeitete, habe ich die Gelegenheit genutzt und mich darum gekümmert.
Die Verantwortlichen vor Ort kooperierten. Jeff Powell fing in Jacobina wilde Gelbfiebermücken, besorgte sich Muster der Oxitec-Mücken und bestimmte die Erbinformation in beiden Gruppen. Sie unterschieden sich deutlich.
We knew the genotypes in both of those, and there were quite a few genetic differences.
Der wichtigste Unterschied: Die Oxitec-Männchen tragen eine genetische Zeitbombe in sich. Paaren sie sich mit wilden Weibchen, sterben die Nachkommen schon als Larven oder Puppen. Und so war es dann auch in Jacobina. Die Behörden setzten jede Woche 450.000 der Männchen frei. Die Gelbfiebermückenpopulation schrumpfte um 85%. Und weil ja sämtliche Nachkommen sterben sollten, hätten sich die wilden und die veränderten Mücken nicht vermischen sollen. Aber
wir haben nach 6 Monaten, nach 12 Monaten und nach knapp 2 Jahren erneut Mücken gefangen. Wir haben eindeutige Beweise, dass Gene von den gentechnisch veränderten Mücken in die wilde Population gelangt sind. Zwischen 20% und 60% aller Mücken trugen Gene der Oxitec-Stämme in sich.
Schon aus den Laborversuchen von Oxitec damals war bekannt, dass rund 3% der transgenen Mücken überlebten. Aber sie waren total geschwächt und konnten kaum fliegen.
Sie sahen sehr krank aus. Ich habe sie selbst im Labor gesehen. Die Entwickler glaubten, dass sie zu schwach seien, um sich fortzupflanzen. Aber genau das haben wir in unserer Studie gezeigt. Zumindest ein paar haben genug Nachwuchs gezeugt, sodass wir ihre Gene in der natürlichen Population nachweisen konnten.
Diese Mücken kombinieren jetzt Eigenschaften von 3 unterschiedlichen Populationen, denn schon die Oxitec-Mücken waren eine Kreuzung aus kubanischen und mexikanischen Aedes aegypti. Das kann durchaus Folgen haben, sagt Jeff Powell.
Es ist bestens bekannt, dass solche Mischpopulationen dazu neigen, robuster zu sein, dass es schwieriger sein kann, sie zu kontrollieren. Sie können zum Beispiel gegen Insektengifte resistent sein. Wir wissen es nicht genau, um ganz ehrlich zu sein.
Zurückholen lassen sich diese Mücken nicht mehr. Das Beispiel Jacobina zeige die Gefahren solcher Versuche.
Die Leute sagen immer, ich sei gegen genetisch veränderte Organismen. Das bin ich nicht. Ich denke, gentechnisch veränderte Mücken sind ein sehr mächtiges Werkzeug, um diese schweren Krankheiten einzudämmen. Und ich will nicht ausschließen, dass solche Programme sicher funktionieren können. Aber es gibt noch zu viele Unbekannte. Der Oxitec-Ansatz ist noch ziemlich einfach im Vergleich etwa zu Gene-Drive-Versuchen. Und sogar da ist etwas Unerwartetes geschehen.
Soweit der Beitrag von Joachim Budde. Und die im Beitrag vorgestellte Methode wird von der Firma Oxitec mittlerweile übrigens nicht mehr weiterverfolgt. Wie ist es bestellt um die Artenvielfalt von Fischen in deutschen Baggerseen und auf den Wasserstraßen? Welchen Einfluss darauf haben die Angelvereine? Und machen Schiffe und Boote den Wasserbewohnern das Leben schwer? Das hat sich ein Forschungsteam nun näher angeschaut und in aller Kürze lässt sich sagen, Fische hassen Frachtschiffe und werden von Freizeitbooten stärker beeinträchtigt als bislang angenommen. Wie es mit den Anglern aussieht, verrät uns Tamara Worschewski.
Christian Wolter ist Fischökologe.
Zander, Hecht, Blei, Plötze.
Und er liebt Fisch.
Vor allem, wenn sie selbst geangelt ist. Also ist eigentlich alle Art von Fisch. Man kann ja nur schützen, was man mag.
Aber passt das wirklich zusammen, Artenschutz und Angeln? Freizeitfischer werden immer wieder von Naturschützern kritisiert, sie würden ihre Gewässer nach eigenen Interessen besetzen und nicht immer vernünftig.
Ja, wir wurden in der Vergangenheit dann eben auch schon mal Fische zusammengesetzt, die in unterschiedlichen Gewässertypen zu Hause sind, also Forellen mit Hechten, mit Zandern und Karpfen zusammen. Es wird doch, obwohl es eben andere Richtlinien gibt, auch nicht so sorgfältig besetzt, dass man vielleicht doch Fremdfischarten, nicht einheimische Arten mit da drin hat.
Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin liegt direkt am Mögelsee. Von hier aus haben Wolter und seine Kollegen Fischgemeinschaften in 23 Baggerseen verglichen. Den Verdacht konnten sie in ihren Stichproben nicht bestätigen.
Das Ergebnis war, dass im Prinzip die Baggerseen artenreicher waren und eine höhere Artendiversität, insbesondere auch mehr Raubfisch hatten, als die unbewirtschafteten Baggerseen.
Sehr hohe Bestände nicht einheimischer Arten findet man hingegen in Bundeswasserstraßen. Doch der Druck kommt auch vom Schiffsverkehr, wie Wolter in einer weiteren Studie zeigen konnte. An den Ufern von 8 großen deutschen Bundeswasserstraßen führte sein Team knapp 400 Probebefischungen durch. Der Rhein ist der weltweit am meisten befahrene Fluss. In ihm fanden die Forscher unterdurchschnittlich wenige Fischarten. Im Gegensatz dazu in der deutlich schwächer befahrenen Oder überdurchschnittlich viele Fischarten. Was aber Wolter und seine Kollegen wirklich überraschte: Nicht nur Frachtschiffe beeinträchtigen die Fischbestände, sondern sogar Freizeitschiffe, also Boote unter 15 Meter Länge.
Das war jetzt tatsächlich neu, weil die Wirkung der kommerziellen Frachtschiffe, die ist schon relativ gut beschrieben. Aber dass zusätzlich eben noch Sportboote eine eigene Indikation haben für Auswirkungen, das war vorher nicht klar.
Frachtschiffe verdrängen durch ihren Tiefgang viel Wasser. So kommt es zu starken Rückströmungen, die den Wasserspiegel am Ufer kurz absinken lassen. Dieser sogenannte Absunk füllt sich später mit Wellenschlägen gegen das Ufer. Das macht insbesondere Jungfischen zu schaffen, die nach dem Schlüpfen gerade mal 1 Zentimeter groß sind. Freizeit- und Personenschiffe hingegen erzeugen weder Rückströmungen noch Absunk. Aber
diese kleinen Boote mit dieser Motorisierung, die kommen sehr schnell in eine Gleitfahrt und dann erzeugen sie ein Sekundärwellenfeld, zu dem man landläufig Heckwelle sagt. Je schneller sie fahren, desto größer ist die Welle, die sie da hinten machen. Und diese Welle hat anders als das Wellenfeld von so einem großen Frachtschiff, die hat die Eigenschaft, dass die fast ungebremst über die Oberfläche sich ausbreitet und dann irgendwo ans Ufer schlägt.
Wenn weiter draußen in der Fahrrinne des Mögelsees ein Motorboot vorbeifährt, dann treffen Minuten später dessen Heckwellen am Ufer ein.
So wie wir das hier vorhin gehört haben, da sind die Wellen von einem Sportboot hier ans Ufer geschlagen, haben Wellenschlag gemacht. Das Schiff haben wir schon gar nicht mehr gesehen.
Eine ausgedehntere Uferzone und mehr Wasserpflanzen mildern die Wirkung, sprich mehr Natur. Bundesverkehrs- und Bundesumweltministerien planen in der gemeinsamen Initiative Blaues Band Deutschland, deutsche Nebenwasserstraßen ökologisch aufzuwerten, die für den Güterverkehr keine Bedeutung mehr haben. Gleichzeitig sollen aber regionale Entwicklung und Wassertourismus gefördert werden. Wolter ist da skeptisch.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass gerade dadurch, dass Freizeitschiffe und Personenschifffahrt diese Wirkung haben auf die Fische, steht das den ökologischen Zielen entsprechend entgegen.
Ein Beitrag von Tamara Worschewski war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lucian Haas.
Teebeutel können Milliarden von Mikroplastikpartikeln freisetzen. Das gilt zumindest für Teebeutel, die nicht aus Papier, sondern aus Kunststoff bestehen. Das haben Forschende aus Kanada herausgefunden und im Fachjournal Environmental Science and Technology veröffentlicht. Netze aus Nylon oder PET werden heute vor allem bei Luxus-Teesorten als Beutel eingesetzt. Die Wissenschaftler überbrühten verschiedene Teebeutel, allerdings ohne Inhalt, mit 95 Grad heißem Wasser. Anschließend bestimmten sie den Gehalt an Mikro- und Nanoplastikteilchen im Wasser. Den Ergebnissen nach kann ein einzelner Plastikteebeutel dabei mehr als 10 Milliarden solcher mikroskopisch kleiner Teilchen absondern. Das ist ein Vielfaches von dem, was frühere Studien in normalem Trinkwasser aus Plastikflaschen fanden.
Rund die Hälfte der europäischen Baumarten ist bedroht.
Das geht aus einer Bestandsaufnahme hervor, die die Weltnaturschutzunion IUCN heute in Brüssel präsentiert hat. Neben Schädlingen bereiten vor allem auch Krankheiten und die Konkurrenz durch gebietsfremde Arten den Bäumen Probleme. Die IUCN untersuchte für ihre rote Liste der europäischen Bäume die Situation der Bestände aller 454 Baumarten, die in Europa vorkommen. 265 davon sind auf keinem anderen Kontinent zu finden. Von diesen 265 seien 58% bedroht. 66 der Baumarten wurden als vom Aussterben bedroht eingestuft.
Zu viel Sport belastet das Gehirn.
Mens sana in corpore sano. Diese lateinische Redewendung über den gesunden Geist im gesunden Körper wird gerne angeführt, wenn es um die positiven Wirkungen von Sport auf das Denkvermögen geht. Allerdings sollte man es mit der körperlichen Belastung auch nicht übertreiben. Forscher berichten im Fachjournal Current Biology, dass ein zu intensives Training nicht nur den Körper, sondern auch das Hirn gewissermaßen auslaugen kann. Für ihre Studie machten sie Versuche mit Triathleten, die für die Experimente ihr Trainingspensum um 40% erhöhten. Anschließend zeigten verschiedene Tests, die Entscheidungsfähigkeit der übertrainierten Probanden war in ähnlicher Weise verändert wie bei Menschen, die durch zu viel geistige Arbeit stark erschöpft sind.
Die Denisova-Höhle birgt viel mehr als nur interessante Spuren der Menschheitsgeschichte.
Die Höhle im russischen Altai-Gebirge wurde 2010 berühmt, als dort Spuren einer dritten Urmenschenart neben Neandertaler und dem frühen Homo sapiens entdeckt wurden. Forscher aus Russland und Australien konnten jetzt allerdings zeigen, die Denisova-Höhle wurde in den vergangenen 300.000 Jahren nur sporadisch von Menschen genutzt. Vielmehr sind dort Spuren anderer Höhlenbewohner zu finden, vor allem von Raubtieren wie Wölfen, Bären und Hyänen.
Das West-Nil-Virus wird auch in Deutschland übertragen.
Bei einer Person aus Sachsen, die an einer Gehirnentzündung erkrankte, ist eine Infektion mit dem West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Es handelt sich damit um die erste belegte, durch Mücken übertragene West-Nil-Virus-Erkrankung beim Menschen in Deutschland. Das hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Ausbrüche des Virus in Ländern Südeuropas. Allerdings rechnen Experten schon länger damit, dass sich das West-Nil-Virus im Zuge des Klimawandels auch nördlich der Alpen etablieren kann. Einen Impfstoff gegen West-Nil-Viren gibt es bisher nicht.
Vielen Dank, Lucian Haas war das.
Sternzeit, 27. September, der europäische US-Astronom. Vor 195 Jahren kam in Boston Benjamin Gould zur Welt. Er wurde der bedeutendste Astronom der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert. Im Alter von 20 Jahren ging er 1845 zum Studium nach Europa. Nach einigen Monaten in Greenwich und Paris verbrachte Gould viel Zeit auf den Sternwarten in Berlin, Göttingen, Altona und Gotha. 1848 wurde er in Göttingen unter Karl Friedrich Gauss promoviert. In seiner Doktorarbeit ging es um die Bahn der Planeten zwischen Mars und Jupiter. Der Begriff Asteroiden tauchte erst einige Jahre später auf. In Europa hatte Benjamin Gould viele Anregungen erhalten, wie sich die Himmelsforschung in seinem Heimatland professionalisieren ließe. Vor allem hatten ihm die Kollegen den Rat gegeben, umgehend eine Zeitschrift ähnlich den astronomischen Nachrichten in Deutschland zu gründen. So erschien 1849 zum ersten Mal das Astronomical Journal, das es bis heute gibt. Mit Beginn des Bürgerkriegs in den USA 1861 hatte die Zeitschrift ihr Erscheinen allerdings für etliche Jahre eingestellt. Benjamin Gould verbrachte gut 10 Jahre in Argentinien, gründete das Nationalobservatorium in Córdoba und erfasste von dort systematisch den südlichen Sternenhimmel als Ergänzung zu den Arbeiten der deutschen Astronomen Bessel und Argelander am Nordhimmel. Benjamin Gould ist 1896 im Alter von 72 Jahren in Cambridge in Massachusetts gestorben.
Und das war Forschung aktuell für heute. Im Studio war Arndt Reuning.